Gut, uns hat also wieder Post ereilt.
Genau. Wir haben hier eine Postkarte bekommen. Das ist ja eine Sache, die wir als Kommunikationsmöglichkeit anbieten. Dieser Podcast ist keiner weiß so kommerziell oder sowas. Hier ist keine Werbeeinblendung oder Spendenaufruf oder so etwas. Aber was ich schön finde, ist, wenn Leute uns eine Postkarte schreiben. Da hat man hier so ein physisches Artefakt, was als Andenken daran gilt, dass wir hier Zeit in dieses Projekt investiert haben und dass das Leute auch als offenbar hilfreich und interessant empfinden. Die Adresse dafür steht auf unserer Webseite. Also wenn man dem steht das im Feed drin? Ich glaube, im Feed soll das auch drin stehen, aber schlüsseltechnologie-podcast.de. Und dann scrollt man ganz runter durch eine mittlerweile ziemlich lange Episodenliste und ganz unten steht Impressum. Und da steht die Adresse von meinem Postfach. Da kann man was hinschicken. Ich gucke da mal so, ich versuche es einmal im Monat reinzugucken. Ich denke manchmal nicht dran. Das ist halt so eine Sache. Ich weiß auch nicht, die Deutsche Post hat angeblich einen Dienst, dass man benachrichtigt wird, wenn was im Postfach landet, aber das scheint bei mir nicht so richtig zu funktionieren. Ich gehe da halt mal so ab und zu auf Verdacht hin und dann ist da was drin. Aber das ist natürlich auch eine freudige Überraschung, wenn das passiert.
Also keine verderblichen Lebensmittel schicken.
Ich weiß nicht, ob verderbliche Lebensmittel überhaupt in ein Postfach rein dürfen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das nicht der Fall ist. Aber abgesehen davon ist das auch, glaube ich, räumlich nicht so darzustellen. Okay. Wir sehen hier jedenfalls eine Postkarte. Auf der Bildseite sehen wir hier ein Artwork vom Chaos-Treff Potsdam, der dementsprechend abgekürzt ist CCCP, also halt wie Chaos Computer Club und in Potsdam. Und nun ist ja die Sache CCCP, wenn man das als Kyrillisch liest, ist das ja SSSR. Und damit halt die Abkürzung für die Sowjetunion, also auf Russisch, damals irgendwie Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken oder sowas. Mhm. Und dementsprechend hat sich der CCCP entschieden, diese realsozialistische Ästhetik aufzurufen. Man sieht hier einen Astronauten, der aus einen Weltraumspaziergang aus seiner Raumkapsel macht.
Das stimmt nicht. Man sieht einen Kosmonauten.
Sehr gut, guter Hinweis. Diese Korrektur ist hiermit aufgenommen und aktenkundlich gemacht worden. Auf der Textseite lesen wir wie folgt. Moin. In Moin sind das O und I durch eine 0 und 1 ersetzt, das wertschätze ich. Pflichtschuldigst, Podcaster Postkartengrüße von Ayuvo und dem damals TM-Podcast.
Sehr gut. Cool.
Wunderbar. Diese Grüße sind hiermit erwidert. Der damals TM-Podcast ist eine gute Sache, die empfehlenswert ist. Damals-tm-podcast.de. Das ist eine gute Sache. Ja, wenn man sich in Technik noch ein bisschen weiter rein vertiefen möchte, aber nicht nur für die moderne Computertechnik sich interessiert, die wir hier so besprechen, sondern auch für teilweise antike Sachen. Die Postkarte als solche, glaube ich, ist auch eine solche antike Technologie, die noch so gerade in die moderne Zeit rübergerettet wird. Mal gucken, wie lange noch. Nee, eine Empfehlung ist ausgesprochen. Ich sehe hier noch so als Hinweis, die Postkarte wurde offenbar am 26. Januar verschickt und es war der Hinweis PS bin Anfang Februar in Dresden. Es tut mir leid, Ayuvo, so schnell kann ich nicht auf sowas reagieren. Nicht so ungut, aber wie vorhin beschrieben, ich weiß leider nicht, wann im Postfach was ankommt. Und da es sich ja doch um ein relativ übersichtliches Aufkommen handelt, gehe ich da jetzt nicht jeden zweiten Tag hin.
Sehr gut.
Aber vielen Dank für die Kommunikation.
Ich glaube, Ayuvo nutzt das einfach hier so als Werbekanal auch für seinen eigenen Podcast. Das finde ich sehr gut. Ich habe nämlich gerade gestern die Theremin-Folge gehört.
Ah, sehr gut.
Ich höre ja das Övre dieses Podcasts immer so, wenn meine Playlist mal wieder leer ist, denke ich, ah, jetzt könnte ich mal wieder einen damals Theremin-Podcast hören. Und es ist immer schön, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch.
Also wir haben hier zwar kein kommerzielles Angebot, aber wir bieten Werbeflächen an. Also wenn ihr uns einfach Postkarten schickt, lesen wir die vor. Also ich meine, ich werde nicht allen Blödsinn vorlesen, der im Zweifel auf einer Postkarte steht. Also eventuell wird eine Filterung stattfinden. Aber wenn ihr uns auf diesem Wege andere Podcasts empfehlen möchtet und unseren Zuhörern, dann ist das natürlich eine Option für euch.
Das ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch, weil damit erhöht sich natürlich die Anzahl verifizierter Hörer jetzt nicht. Ne? Wir haben ja vom Ayuvo schon mal eine Postkarte erhalten. Okay, schade. Dann sind wir weiterhin bei 4 oder 5 oder so, ne?
Größenordnung. Müsste nur mal die Postkarten rausholen und nachzählen. Die sind am Kühlschrank verteilt zwischen den ganzen Urlaubspostkarten.
Wunderbar. Okay, sehr gut.
Dann starten wir jetzt mal in die richtige Folge. Wir gehen über von Papier-Datenstrukturen in digitale Datenstrukturen.
Jawohl. Bis gleich.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Glück auf, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Glück auf an unsere Zuhörerinnen. Das hier ist der Schlüsseltechnologie-Podcast und es ist die Episode Nummer 71.
Ja, heute gehen wir ganz aufs Grundsätzliche, zerlegen alles in seine Elemente und bauen daraus ein Periodensystem.
Okay.
Das ist so eine Idee, die mir neulich gekommen ist. Ich hatte eine winzig kleine Notiz in unserer Vorbereitungsliste für Lightning Talks, die wir in Folge 70 gemacht haben, oder zumindest das erste Mal in Folge 70 gemacht haben. Mhm. Und naja, als ich dann halt so rübergeguckt habe, was man da machen kann, dachte ich so zu der einen Sache, ach, die müssen wir es mal ein bisschen ausführlicher besprechen. Und daraus ist jetzt nicht nur eine Folge geworden.
Das klassische Lightning-Talk-Problem, ne?
Mhm. Ja, genau. Ne? Wenn man halt so ins Reden reinkommt, nee. Wenn man ins Plan reinkommt und denkt, ach, das könnte man auch noch machen, das müsste man auch noch dafür erklären, das kann man nicht auf jeden Fall mal so in 10 Minuten abhandeln. Nee, der Gedanke, den ich da hatte bei den Lightning Talks, war die Universalität von JSON. Und daraus ist eben diese ganze Idee gekommen, darüber zu reden, was eigentlich Datentypen sind. Mhm. Das ist so eine Sache, die haben wir, glaube ich, immer schon mal so ein bisschen am Rande mitschwingen lassen, weil wir schon gewisse konkrete Sachen erwähnt, sowas wie, dass man zum Beispiel sowas wie 16-Bit oder 32-Bit oder 64-Bit als eine Zahl interpretieren kann auf unterschiedliche Arten und Weisen, dass man auch sowas wie Fließkommazahlen machen kann, was wir in Folge 9 besprochen haben, dass man auch zum Beispiel wie Bitfolgen oder genau gesagt Bytefolgen auch als Zeichenketten interpretieren kann. Das war in der Textkodierungsfolge 13. Und ja, daraus kann man da dann auch ein paar größere Sachen aufbauen, nämlich ja, Datentypen im weiteren Sinne. Darum soll es heute gehen. Und wie gesagt, diese Grundidee war die Universalität von JSON. JSON ist ein populäres Datenserialisierungsformat. Und da stecken auch schon wieder Wörter drin. Serialisierung ist die.
Ja. Darf ich nochmal vorher reingehen? Kann man Datentypen in verschiedenen Kontexten unterschiedlich verwenden? Also das Wort Datentypen? Oder ist das relativ klar, was damit gemeint ist?
Das ist eine interessante Frage, über die ich noch nicht detailliert nachgedacht habe.
Okay, gut.
Aber ich glaube, es ist eigentlich, es geht grundsätzlich immer darum, ich sehe ein paar Bits vor mir. Der Computer als solcher kann ja nur mit Nullen und Einsen arbeiten, nur mit den bekannten Bits, die ja nur aus Organisationsgründen dann zu Bytes oder dann zu auch Kilobytes und so weiter zusammengefasst werden.
Ja.
Aber grundsätzlich ist halt immer die Frage, wenn ich irgendein paar Bytes oder Bits vor mir sehe, was die jetzt genau bedeuten, also dem Ganzen irgendwie eine Semantik zu verschaffen, das ist, was der Datentyp als solcher macht. Und das geht dann halt auch zum Beispiel rein in den Kontext Dateiformate. Wenn ich ein Dateiformat lesen möchte, dann muss ich auch quasi wissen, was diese Datentypen sind, die in dem Ding drinne stecken, in irgendeiner Form. Also ich muss auf eine Datei raufgucken, vielleicht muss ich erst, wie wir das schon mal beim Eisberg neulich besprochen hatten mit der Episode OpenOffice kann dienstags nicht drucken. Ne? Es hat durch Probleme das falsche Dateiformat angenommen und dann dadurch halt die Daten, die Bits und Bytes in der Datei drinne, nicht in den richtigen Datentypen interpretiert und ist dann halt auf falsche Schlüsse gekommen dementsprechend.
Ja.
Also von daher heißt Datentyp erstmal grundsätzlich, wir müssen irgendwie den Nullen und Einsen, die wir vor uns sehen, eine Semantik zugestehen oder abringen, damit wir damit ihnen interessante Dinge machen können.
Okay, gut. Aber dann ist das so.
Wie gesagt,
wir reden jetzt sozusagen hier immer nur davon, irgendwie was diese Nullen und Einsen konkret kodieren und das können eben unterschiedliche Dinge sein.
Ja, genau.
Okay, gut.
Wie gesagt, Datentypen oder Daten im allgemeinen Fall findet man häufig vor, zum Beispiel in Dateien, zum Beispiel in auch Netzwerkübertragungspaketen. Und in dieser Stelle braucht man dann eine sogenannte Serialisierung. Damit sind wir wieder bei dem Thema, wo ich jetzt gerade eigentlich hin wollte. Eine Serialisierung ist eine Abbildung von strukturierten Daten auf eine sequentielle Darstellungsform. Also wir haben irgendwie vielleicht im Speicher so etwas wie eine ganze komplizierte Datenstruktur, vielleicht irgendwie ein ganzes Netzwerk von Informationen oder so etwas, was wir jetzt aber irgendwie ablegen wollen, zum Beispiel in einer Datei. Die Datei an sich unterstützt aber nur eine Liste von Bytes, die wir da reinschreiben können. Also müssen wir uns irgendwie Gedanken machen, wie aus dieser ja, eventuell vernetzten Struktur der Daten eine lineare Darstellung als eine Folge von Bytes erzeugt werden kann. Und das ist, was eine Serialisierung ist. Dementsprechend halt die umgekehrte Operation ist dann die Deserialisierung. Also wenn man zum Beispiel eine Datei öffnet, muss man die deserialisieren in was auch immer im Speicher dann tatsächlich rumliegt. Und am Ende, wenn dann die Datei wieder gespeichert wird, wird es wieder serialisiert.
Okay.
Serialisiert. Und eines von diesen Formaten, was für Serialisierung von ja, allen möglichen Arten von Daten verwendet werden kann, nennt sich JSON. JavaScript Object Notation ist die Abkürzung, die hier gemacht wird. Also es ist nicht der Vorname JSON, der ja im englischen Sprachraum auch verbreitet ist, sondern der Vorname nur ohne A,
ja.
Also J-S-O-N. Und JSON ist ja relativ weit im Einsatz, weil es kompatibel ist zu JavaScript. Das ist ja bekanntermaßen die Programmiersprache, die Webbrowser verstehen und mit der Webanwendungen programmiert werden können. Und JSON ist so ein bisschen berühmt, berüchtigt dafür, dass es eigentlich gar nicht erfunden, sondern nur entdeckt wurde. Das ist zumindest ja die klassische Entstehungsgeschichte. Wir können auch, glaube ich, mal den Co-Recursive-Podcast verlinken, wo Douglas Crockford zu Gast war, der Erfinder von JSON oder halt Entdecker von JSON, je nachdem.
Ja.
Douglas Crockford kam im Wesentlichen auf die Idee, als er mit JavaScript gearbeitet hat, dass man ja die entsprechenden Konstrukte in der Sprache JavaScript, die zur Darstellung von Daten da sind, einfach verwenden kann, um alle möglichen Daten aufzuschreiben. Denn natürlich in einer Programmiersprache stellt sich dasselbe Problem eventuell dar. Ich möchte irgendwelche Datenstrukturen direkt in das Programm einbetten, in die Programmdatei. Und dafür ist es dann halt auch notwendig, die in irgendeiner Form in Text hinzuschreiben. Und Text ist ja nun auch genau eine sequentielle Darstellungsform, also eine Folge von Zeichen, eine Folge von Bytes dann im engeren Sinne dann danach. Und die Idee war halt einfach dieses Format, was in JavaScript sowieso schon verwendet wird, um Daten darzustellen, als allgemeines Serialisierungsformat zu verwenden. Denn wenn Programme in anderen Sprachen dann zum Beispiel Serverprogramme diese entsprechenden JSON-Dateien erzeugen können, können die dann von normalen Webbrowsern gelesen werden, die JavaScript unterstützen. Und damit lässt sich das als ein Datenverkehrsformat für Webanwendungen einsetzen. Also wenn zum Beispiel von einem Server irgendwelche Informationen übermittelt werden in eine Webanwendung, die im Client läuft, wenn ich zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Spotify aufmache, und da irgendeine Anfrage in den Server rausgeht, welche Playlisten habe ich denn hier zur Verfügung? Und dann kommen irgendwelche Daten zurück. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommen diese Daten als JSON kodiert, weil das dann vom Webbrowser direkt gelesen werden kann, ohne weitere Umwege. Mhm. Trotz, dass JSON relativ minimal ist, man kann tatsächlich hier auf json.org gehen, auf die entsprechende Webseite, und sieht dann hier so ein paar Diagramme, auf denen erklärt wird, wie die Struktur dieser Serialisierungssprache ist. Das ist hier tatsächlich relativ kompakt und ich glaube, Douglas Crockford ist auch einige Zeit rumgelaufen mit Visitenkarten, auf denen JSON beschrieben wurde. Quasi, ja, also eine Sprachdefinition, die auf eine Visitenkarte irgendwie passt in lesbarer Schriftgröße, das ist ja schon relativ einfach. Da gibt es andere Serialisierungsformate, die Dutzende, wenn nicht Hunderte von Seiten lange Spezifikationen haben. Und das ist ja durchaus ganz interessant, wenn man sich das so im Lehrkontext, wie das, was wir hier jetzt machen, ja mal angucken kann. Aber ja, gleichzeitig hat das eine gewisse Universalität und deckt so ein bisschen ab, was es alles gibt an Datenstrukturen. Da das natürlich trotzdem eine relativ einfache Abbildung ist und viele Sachen müssen vereinfacht werden, um in dieses Schema von JSON reinzupassen, habe ich hier noch als zweite Sache, die wir zum Kartografieren dieses Periodensystems verwenden, den Typvorrat von Rust genommen. Das ist eine zeitgenössische Programmiersprache. Die zeichnet sich durch das genaue Gegenteil aus, nämlich ein relativ detailliertes Typsystem.
Okay.
Da kann man erstaunlich viele Dinge in Typen darstellen. Und das ist vielleicht so eine Tangente, die mir jetzt gerade einfällt, dass man die auch mal aufmachen kann, sich zu fragen, wie eigentlich Software-Design abläuft oder zumindest wie es ablaufen sollte. Das ist ja so ein bisschen eine offene Frage. Diese ganze Disziplin Softwareentwicklung ist ja erst größenordnungsmäßig 80 Jahre vielleicht alt. Und ich merke übrigens gerade, das ist jetzt ein chronologischen Vorgriff. Wir nehmen das hier vor der Folge 68 auf, wo es um Mythical Man Month geht. Das heißt, ich werde da wahrscheinlich auch schon drüber gesprochen haben, aber da ich mich jetzt noch nicht drauf beziehen kann, weil wir es noch nicht aufgenommen haben, weise ich nur mal da in die Zukunft zurück, in die Richtung. Ja. Das ist halt die Chronologie, die ein bisschen verwirrt ist hier an der Stelle. Aber da geht es um ähnliche Sachen. Aber da geht es, glaube ich, eher um die größeren Methodiken, so wie man Projektmanagement und sowas betreibt im Zusammenhang mit Software Design. Aber wie man tatsächlich das Handwerk betreibt des Software Designs, ist ja auch so ein bisschen eine offene Frage. Und der Ansatz, der sich bei mir rausgebildet hat, eher so organisch als alles andere. Und von dem ich ja den Eindruck habe, dass der ganz gut funktioniert, ist ein Ansatz, der nicht die Algorithmen in den Vordergrund stellt, sondern eher die Datenstrukturen. Das ist so eine klassische Dichotomie, die sich ergibt in der Programmierung, dass man halt immer die Wahl hat zwischen quasi Strukturgedanken, die dann halt in Datenstrukturen sich äußern, oder Methodengedanken, was sich dann an Algorithmen äußert, wie man mit den Daten umgeht. Mhm. Und man kann im Prinzip aus beiden Richtungen versuchen, ein Problem irgendwie anzugehen, dass man halt sich zum Beispiel erst fragt, was soll das Programm machen, und dann daraus ergibt sich, also wenn man quasi den Algorithmus aufschreibt, dann sieht man, welche Daten man dann an welchen Stellen braucht und so weiter. Oder man fängt zuerst an, Datenflüsse zu strukturieren, also dass man erst fragt, welche Komponente kann welche Daten bereitstellen, welche andere Komponente braucht welche Daten, und dann kann man dementsprechend die Pfeile ziehen und dann halt vielleicht zum Beispiel sehen, hier zwischen der linken Seite und der rechten Seite fehlt noch ein Verarbeitungsschritt, um dieses Datenformat entsprechend umzuformen. Und kann dann auf diese Weise ein Programm strukturieren. Das ist die Methode, die ja ich mehr oder minder aus Versehen gelernt habe. Na, vielleicht auf so einer Basis von, mache mehr von dem, was funktioniert. Und das scheint aber auch so in der Akademik so sich langsam durchzusetzen als Grundkonsens, wie Software Design tatsächlich funktioniert. Wer sich darin als auch programminteressierter Zuhörer oder Zuhörerin weiter einlesen möchte, mir wurde dafür empfohlen, das Lehrbuch Structure and Interpretation of Computer Programs. Ich habe es selber noch nicht gelesen, weil die Empfehlung habe ich erst bekommen, lange nach meiner Studienzeit. Ich habe es auch mal auf der Liste, mir mal irgendwann anzugucken, auch aufgrund dessen, ob ich das meinen jüngeren Kollegen empfehlen sollte, wenn mal die Frage kommt. Aber das verfolgt, soweit ich das sehen kann, einen ähnlichen Ansatz, dass man mehr von den Datenstrukturen her denkt und quasi an verschiedenen Datenstrukturen die Möglichkeiten des Software-Designs durchexerziert. Und dann daraus fragt sich, welche Software man sich aufbauen kann. Das kann sich dann zum Beispiel auch so äußern, und das ist bei mir relativ häufig der Fall, dass ich, wenn ich eine neue Software schreibe, zuerst das Datenbankschema hinstelle. Wir hatten ja in Folge 12 über Datenbanken besprochen, wie man bei klassischen relationalen Datenbanken immer am Anfang mit seinem Schema anfangen muss, muss mir sagen, um welche Objekte geht es, und welche Attribute haben die, und baut sich dann quasi ja quasi wie Formblätter zusammen, in die man dann die Daten eintragen kann, mit den entsprechenden Stalten, die ja auch dann Datentypen haben. Also wenn man zum Beispiel eine Tabelle definiert von Personalstammdaten, wo man irgendwie Mitarbeiter einträgt, dann hätte man natürlich eine Spalte Vorname und eine Spalte Nachname, die beide irgendwie einen Datentyp Text haben. Dann hat man vielleicht eine Spalte Geburtsdatum, dann ist vielleicht auch so etwas wie eine Datumsangabe ein eigener Datentyp, wo dann halt entsprechende Sachen reinkommen, wie man das auch zum Beispiel vielleicht von Excel kennt, wenn man, oder andere Tabellenkalkulationen, wenn man da irgendwie anfängt, in eine Spalte Daten einzutragen und schreibt dann irgendwie 5. Oktober 1997, dann versteht das Ding auch, aha, hier geht es offenbar um derartige Formen von wortwörtlich Daten, nämlich Datumsangaben, und fängt dann halt an, diese das als eine Zahl hintenrum abzulegen, die aber als Datum dargestellt wird, also zum Beispiel gezählt als Tage seit einem bestimmten Stichtag. Das hatten wir auch mal irgendwann besprochen, wie das genau war, ne?
Ja.
Das ist schon wieder ewig her.
Zeit.
Es gibt Weiß ich jetzt spontan nicht. Das könnte die Zeitdarstellungsfolge gewesen sein. Das wäre dann Folge 16.
Genau.
Also das sind Datentypen. Und jetzt im Prinzip habe ich gerade schon so ein paar von diesen einfachsten Datentypen aufgezählt, die man vielleicht atomare Datentypen nennen kann, also unteilbare. Wie man dann gleich sehen wird, dass es eventuell dann schon, es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber ich werde das noch motivieren, wenn wir dahin kommen. Aber im Prinzip einzelne Werte. Im weitesten Sinne. Es gibt dann auch verschiedene Begriffe dafür, je nachdem, in welcher Programmiersprache man unterwegs ist. Zum Beispiel in C oder C++ heißen solche Werte plain old data, langweilige alte Daten oder einfache alte Daten, ne? Oder vielleicht auch gute alte Daten, wenn man unbedingt das Wort alt übersetzen möchte in irgendeiner Form, könnte man sagen. Oder zum Beispiel in der Programmiersprache Perl, die ich auch eine Zeit lang verwendet habe, nennt man sie Skalare. Das ist ein Begriff aus der Mathematik, der halt auch für einzelne Zahlen steht, in Abgrenzung zu Vektoren oder Matrizen, wo dann mehrere Zahlen in einem Vektor oder einer Matrix zusammen vorkommen. Also die dann quasi eine Höherdimensionalität darstellen, dadurch, dass mehrere Zahlen da drin stecken. Wenn wir also diese atomaren Datentypen haben, der klassische Datentyp an der Stelle hier, der wirklich wahrhaft unteilbare atomare Datentyp ist der Boolean, benannt nach dem Logiker. Wie heißt denn der? Also mit Bool heißt er mit Nachname, wie heißt er mit Vorname? George Boole hat im 19. Jahrhundert gelebt, hat sich mit Logik beschäftigt als Teilgebiet der Mathematik, also die Logik versucht zu formalisieren. Und unter anderem ihm zu Ehren ist der Datentyp Boolean benannt, also halt der Boolesche Datentyp, eben nach Boole benannt. Und der sagt einfach nur aus, wahr oder falsch. Also das ist halt ein Bit. Meinetwegen 0 ist falsch und 1 ist wahr oder wie auch immer, ist ja letztendlich egal. Wie gesagt, solange man sich auf eine Semantik einigt, kann es auch andersrum sein, wie das halt für dasjenige Computersystem, mit dem man arbeitet, opportun ist. Klassischerweise heutzutage sagt man eben 0 ist falsch und 1 ist wahr. Und ja, das ist ein Typ, der in eigentlich jeder Programmiersprache in irgendeiner Form vorkommt. Zum Beispiel halt auch als Ergebnis von allen möglichen Vergleichsoperationen. Wenn ich halt irgendwie einen Ausdruck hinschreibe wie x größer 5, dann wird das halt ausgewertet und dann fällt dann halt hinten so ein Boolean-Wert raus. Also halt ja, entweder ein wahr oder falsch und dementsprechend kann ich dann halt meine Ausführung steuern, zum Beispiel je nachdem, was dann da passiert, kann ich dann entscheiden, wie es jetzt weitergeht im Programm. Dementsprechend ja, klassischerweise heißt so ein Typ auch einfach Bool oder Boolean. Manchmal schreibt man es aus, manchmal kürzt man es ab, eigentlich meistens kürzt man es ab als Bool in den entsprechenden Programmiersprachen, so auch hier in unserem Beispiel in Rust. In JSON ganz genauso, da geht es halt um Werte, da geht es nicht um irgendwelche Typnamen. In JSON schreibt man auch True oder False, weil das ist halt, wie gesagt, das, was JavaScript gemacht hat. JavaScript hat auch so einen Bool-Typ oder, naja, nicht so ganz, aber da kommen wir dann später noch drauf, was ich mir nicht so ganz meine. Aber auf jeden Fall haben wir dort die Werte True und False, die genau diese Rolle erfüllen, zum Beispiel halt das Ergebnis von Vergleichsoperationen zu sein.
Die Werte True und False werden aber natürlich so nicht gespeichert, sondern das ist also ein Datentyp, der in einem einzelnen Bit gespeichert werden kann, oder?
Das ist eben die Serialisierung.
Mhm, okay.
Wenn wir halt einfach nur 0 oder 1 hinschreiben würden, also einfach nur ein Bit irgendwo hinschmeißen würden, das hätte halt wiederum keine Struktur und würde in der Serialisierung nicht verstanden werden.
Ja.
Sondern wir müssen halt irgendwie klar machen, dass es das halt tatsächlich ist. Und in JSON halt diese zwei Wörter, True und False, sind als Schlüsselwörter reserviert.
Okay.
Können für nichts anderes verwendet werden, außer für diese beiden speziellen Werte zu stehen. Eben halt das 0-Bit und das 1-Bit zum Beispiel.
Okay, gut.
Eine andere Form von tatsächlich atomaren Datentyp oder halt so größtenteils atomaren Datentyp ist eine Zahl im weitesten Sinne. Wie gesagt, Zahlen haben wir schon öfter hier mal besprochen. Die kommen meistens in irgendeiner Menge von Zweierpotenzen von Bits. Also es gibt irgendwie 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit, 64-Bit und so weiter große Zahlen. Die Ganzzahlen unterscheiden sich dann noch dadurch, ob sie mit oder ohne Vorzeichen geführt werden. Also ob man quasi das Ganze ohne Vorzeichen macht und dann geht es halt von 0 bis wie viele Werte auch immer reinpassen in die jeweilige Bitmenge. Oder man sagt, es ist auch ein Vorzeichen dabei und die Hälfte der Werte ist negativ und die andere Hälfte positiv. Das hatten wir schon mal besprochen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir haben zum Beispiel in Rust, heißen die Dinger dann immer U oder I für unsigned, Integer oder Integer. Integer ist Ganzzahl. Das ist dann in dem Fall implizit mit Vorzeichen. Und unsigned Integer ist die unbevorzeichen behaftete Ganzzahl. Also halt, wie gesagt, nur von 0 angefangen, aufwärts zählend. Und hier haben wir zum Beispiel dann immer stehen U und I, entsprechend, ob es ein Vorzeichen hat oder nicht. Und dann einfach die Zahl von Bits. Das sind so, wie diese Typen hier heißen. Das ist schön kompakt gehalten. Dementsprechend zum Beispiel der U8 ist 8-Bit, also ein Byte ohne Vorzeichen. Zählt also von 0 bis 255. Das sind die maximale Menge von Optionen, die man haben kann. Bei 8 Bits hat man 256 Optionen. Wenn wir den I8 haben, eben geben wir die Hälfte der Werte für negative Zahlen drauf und dementsprechend ist es minus 128 bis plus 127. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, wie Zweierkomplement funktioniert. Das dürfte ganz am Anfang irgendwann mal gewesen sein, vielleicht Folge 1 oder so. Folge 1 war doch was mit Zahlen, ne?
Ja, aber ich glaube, wir haben da zu einem anderen Zeitpunkt drüber gesprochen. Ich denke, das war, wir haben einmal die...
Eventuell auch im Zusammenhang mit den Fließkommazahlen?
Ja, genau, vor den Floating Points haben wir das, glaube ich, gemacht oder mit den Floating Points, ja.
Möglicherweise. Mhm. Da tritt das auf jeden Fall auch auf. Genau, die Floating-Point-Zahlen, wie gesagt, da verweisen wir auf Folge 9 dafür. Gibt es hier in Rust auch dementsprechend natürlich, weil das ist auch zum Beispiel eine Sache, die Prozessoren unterstützen, dass es halt entsprechende CPU-Instruktionen gibt, wo man 32-Bit als eine Fließkommazahl nach IEEE-754-Standard interpretieren kann und dann damit rechnen kann dementsprechend. Das wird hier in Rust abgebildet durch die Typen F32 und F64. F eben wie Floating-Point, also Fließkommazahl. Ich glaube, gab es nicht auch Bestrebungen, mal F128 einzuführen? Das können wir nachschlagen. Es gibt auch einen F128 mittlerweile, sehr gut. Aber der ist noch nicht, der ist noch in der Erprobungsphase. Da hängt es, glaube ich, ein bisschen davon ab, ob die auch in Hardware unterstützt werden, die Dinger. Genau, dementsprechend bei den Ganzzahlen geht es auch bis 128 Bit hoch. Es gibt dann noch U-Size und E-Size. Das ist so ein Typ, der hat immer die Größe, die Adressen auf der Plattform entsprechend haben, also halt auf dem modernen 64-Bit-System eben 64-Bit. Wir hatten das ganze Thema mit Adressbreite und Datenbreite schon mal vor langer Zeit mal besprochen und ich erinnere mich auch, dass wir da kontroverse Diskussionen mit unseren Hörern hatten in den Kommentaren. Aber das ist in Rust dort ebenfalls auch abgebildet, dass es so einen speziellen Typ gibt, der halt immer die richtige Größe für die entsprechende Plattform hat, auf der man gerade ist, je nachdem für welche Prozessorarchitektur man da kompiliert, um Speicheradressen richtig darzustellen.
Mhm. Ja.
Und dann wiederum in JSON, da geht es halt um Serialisierung und da das nun halt aus einer Programmiersprache erwachsen ist, wo es darum geht, dass der Programmierer an sich einfach Zahlen hinschreiben kann und das funktioniert dann halt irgendwie. Dementsprechend kommen da die normalen Formate, die man so aus textgebundenen Programmiersprachen halt kennt. Also ja, klassischerweise halt sowas wie einfach, man schreibt einfach die Ziffern hin, zum Beispiel hier 42 und minus 23.5 habe ich hier stehen. Da es halt aus einer Programmiersprachenumfeld kommt, wo dann meistens die englische Notation mit Dezimalpunkt verwendet wird anstatt Komma, ist es halt dementsprechend hier minus 23.5 und heißt natürlich minus 23,5 in deutscher Übersetzung quasi. Und es geht außerdem diese wissenschaftliche Notation, die wir auch in der Fließkommazahlfolge schon besprochen haben, also hier zum Beispiel als Beispiel 7,297e-3 soll dann heißen 7,297 mal 10 hoch minus 3. Also man muss dann, wenn man die tatsächliche Zahl haben will, den Dezimalpunkt nochmal um drei Stellen nach links verschieben. Und wäre dann bei 0,007297. Nur, dass man es halt so kompakter formulieren kann eventuell. Auf diese Weise habe ich hier ein paar Illustrationsbeispiele hingeschrieben, wie man das so hinschreiben kann. Man kann auch hier in den Shownotes auf den allerersten Link klicken bei JSON. Der führt auf die Wikipedia-Seite. Da gibt es auch Beispiele, wie JSON allgemein aussieht. Und dann kann man dann dementsprechend gucken, dass man die entsprechenden Werte, über die wir gerade sprechen, wiederfinden kann. Man kann nun so ein bisschen streiten darüber, zu sagen, was ich gerade gemeint hatte, dass Zahlen ein atomarer Datentyp sind, weil natürlich, wenn ich zum Beispiel eine 32-Bit-Zahl habe, ich könnte die teilen und sagen, das sind einfach zwei 16-Bit-Hälften. Oder ich könnte es auch in eine 13-Bit- und eine 19-Bit-Hälfte teilen, wenn mir danach ist. In manchen Situationen ist das halt auch sinnfällig. Zum Beispiel, wenn ich halt so eine Fließkommazahl hatte, da hatten wir beschrieben, dass die besteht aus drei verschiedenen Teilen, dem Vorzeichen, der Mantisse und dem Exponent. Und die haben dann halt, was war es bei F32? Also ein Bit Vorzeichen ist klar und ich bin mir nicht mehr so ganz sicher mit den Zahlmengen. Ich glaube irgendwie so ungefähr 20 Bit für die Mantisse und ungefähr 10 Bit für den Exponenten, irgendwie sowas. Vielleicht war es 24 Bit Mantisse und, ach, ich erinnere mich nicht mehr. Irgendwie sowas. Das kann man in der Folge 9 alles nachhören, da habe ich das genau gewusst. Und da hatte ich die Notizen vor meinen Augen und habe auf jeden Fall richtige Dinge gesagt. Und auf diese Art und Weise ist natürlich eine 32-Bit-Zahl als solche grundsätzlich nicht unteilbar. Man kann die halt, wie in diesem Beispiel, aufpflücken in drei verschiedene Teile, indem man die Bits halt voneinander abtrennt. Aber aus Perspektive der allermeisten Programmiersprachen ist halt eine 32-Bit-Zahl ein Ding. Das wird man nicht, zumindest nicht ohne weiteres zerpflücken können in Teile. Während die Sachen, die wir später sehen, durchaus zerpflückbar sind und halt auch eine offensichtliche Art und Weise haben, wie sie zerpflückt werden können. Während ja nun zum Beispiel, wie gesagt, das Zerteilen von 32-Bit in 1-Bit und 24-Bit und 7-Bit ist halt ein bisschen arbiträr, wenn man nicht weiß, was man machen will. Währenddessen gibt es ja bei anderen zusammengesetzten Datentypen eine offensichtlichere Zerlegung, die halt mehr oder minder vorgegeben ist. Deswegen halte ich es für gangbar, eine Zahl, wie wir jetzt gerade beschrieben, als einen atomaren Datentyp zu bezeichnen. Das Gleiche gilt auch für Text, also für Zeichenfolgen. Die kann man an und für sich zerlegen in die einzelnen Zeichen, die einzelnen Glyphen. Ich verweise wiederum auf die Textkodierungsfolge, wo wir das schon mal beschrieben haben, wie so eine Zeichenfolge sich zusammensetzt, insbesondere unter dem Aspekt von Unicode, der da reinkommt und die ganze Sache so ein bisschen komplizierter macht, dass man nicht einfach sagen kann, so und so viele Bit vom Text sind ein Zeichen, sondern das kann auch, die Frage kann sehr kompliziert sein, was eigentlich ein Zeichen ist. Die Zeichenfolgen, ja, sind trotzdem ein bisschen schwieriger. In Rust ist das so ein bisschen, ich will nicht sagen Kraut und Rüben. Die haben sich da halt entschieden, das Problemfeld als solches tatsächlich abzubilden, weil das eine relativ systemnahe Programmiersprache ist, wo es möglich sein soll, bestimmte Aspekte vom systemnahen Programmieren, also halt nahe zum Beispiel am Betriebssystem dran oder auch nahe an Hardware dran, möglichst akkurat abzubilden, dass man da keine subtilen Fehler irgendwo macht. Dementsprechend gibt es dort verschiedene Zeichenfolgentypen. Der Standardtyp String Das ist auch, was normalerweise so ein Typ heißt, auch in allen möglichen anderen Programmiersprachen. Da gibt es meistens irgendwas, was String heißt und was genau eben einen Textdatentyp darstellt von beliebiger Länge, ist in Rust beschränkt auf UTF-8-Kodierung. Also da ist dann halt ein Stück Speicher entsprechend vorgesehen, wo die Bits rumliegen oder genauer gesagt die Bytes in UTF-8-Kodierung und dementsprechend Unicode-fähig. Es gibt dann auch noch einen anderen Typ OS-String. Das ist nur definiert als so, wie das Betriebssystem halt Zeichen kodiert. Das ist halt ein bisschen vage und irgendwie nicht so richtig klar, was das heißt, aber das ist leider notwendig, weil halt viele Betriebssysteme, die heutzutage verwendet werden, als solche entwickelt wurden, bevor man sich auf UTF-8 oder auf Unicode überhaupt festgelegt hat. Dementsprechend gibt es halt je nach Betriebssystem verschiedene Vorstellungen. Unter Windows zum Beispiel werden Dateinamen und sowas meistens als UTF-16 abgelegt, weil das so der Stand von Unicode-Unterstützung war, als Windows NT gerade entwickelt wurde damals. Und der Unix, was halt ja noch älter ist, sind es meistens irgendwelche 8-Bit-basierten Kodierungen. Heutzutage eigentlich auch UTF-8, aber manchmal vielleicht auch noch nicht oder je nachdem, was man halt so eingestellt hat. Es ist alles ein Graus.
Ja. Yeah.
Naja, und die meisten Programmiersysteme würden dann halt in irgendeiner Form versuchen, das halt auf UTF-8 zu normalisieren, soweit das halt irgendwie möglich ist. Und das führt manchmal zu Reibereien, wenn man dann Dateinamen hat, die halt nicht exakt in UTF-8 darstellbar sind, sondern die halt irgendwie ganz komische Bytefolgen sind. Und naja, das versucht Rust halt irgendwie so ein bisschen darzustellen, dass es da verschiedene Typen gibt. Gibt noch weitere als das, aber das sind so die zwei, die man vielleicht mal nennen kann. In JSON, ja, JSON ist halt von JavaScript abgeleitet. Und JavaScript kennt nur Unicode-Zeichenfolgen. Ich glaube, ja, doch, das ist einfach deswegen, weil JavaScript ist von 1997 oder sowas. Das ist einfach schon Post-Unicode gewesen. Damals wusste man schon, wie das Problem gelöst werden würde. 1995 ist es rausgekommen. Und Unicode war, glaube ich, 1990, 1991. Also da wusste man zumindest schon, wenn man irgendwie jetzt was Neues baut, dann lässt man es mal lieber auf Unicode basieren und dementsprechend unabhängig davon, wie es nun in der tatsächlichen JavaScript-Laufzeitumgebung tatsächlich im Speicher abgelegt wird, in JSON, die Zeichenketten sind Unicode-fähig und haben entsprechende Escape-Sequenzen, wenn man dann irgendwelche witzigen Zeichen darstellen möchte, irgendwie so einen Seitenumbruch oder was nicht alles. Escape-Sequenzen hatten wir auch schon mal irgendwann besprochen, aber auch das weiß ich nicht mehr genau wann. Ich muss einfach mal anfangen, mir mal so eine Volltextsuche hier auf den zweiten Bildschirm hinzulegen, dass ich sowas sofort nachschlagen kann, wann wir darüber gesprochen haben, über solche Dinge. Und ansonsten werden Zeichenketten in JSON in Anführungszeichen eingruppiert, also es wird in Anführungszeichen vorne an und hinten angestellt, damit man das von dem Rest der ganzen Sache abtrennen kann. Und zum Beispiel, wenn man irgendwie, dass man zum Beispiel den Boolean-Wert true unterscheiden kann von dem Wort true, das muss dann halt in Anführungszeichen stehen und ist dann ein Text und nicht ein Boolean.
Ja, okay. Mhm.
Dann gibt es noch in JSON einen weiteren atomaren Wert, sag ich mal. Es ist ja wie gesagt keine Datentypen, sondern nur Werte.
Darf ich mal noch eine kurze Frage stellen? Und zwar, wenn ich jetzt einen String habe, der wird ja sowieso meistens in Anführungsstrichen gesetzt. Ja. Müsste ich dort innerhalb dieses Strings zum Beispiel das true nochmal escapen? Weil wenn es schon in Anführungsstrichen steht, dann ist es doch egal, oder nicht?
Die Frage ist, was wäre die semantische Bedeutung davon, wenn man true als boolschen Wert in einen Text reinsetzen möchte?
Ja gut, okay, ich kann natürlich am Ende auch hingehen.
Das ist ja schon mal nicht klar, was das heißen soll.
Und diesen String zerhacken dann wieder und dann habe ich da am Ende ein einzelnes true stehen. Ne? Ja, okay, verstehe.
Also das ist dann wieder so eine Sache, manche Programmiersprachen erlauben das, dass man in Strings auch so, das ist dann halt nicht Datenserialisierung, weil das sind dann wieder aktive Elemente, aber man kann in vielen Programmiersprachen sowas sagen, dass man, wenn man einen Text zusammenbaut, dass man den quasi hinschreibt und dann hat man so Platzhalter drin, die ersetzt werden, zum Beispiel durch ganze Ausdrücke, die ausgerechnet werden. Und dann kann es halt auch eine Frage sein, was passiert zum Beispiel, wenn jetzt einer dieser Platzhalter am Ende einen Bool-Wert ergibt. Also wenn da halt ein True oder ein False rauskommt, was passiert dann? Dann könnte zum Beispiel mal gesagt werden, das geht nicht, hier können nur Strings rein. Oder es könnte zum Beispiel gesagt werden, wie gesagt, dass True durch die Zeichenkette True ersetzt wird, also T-R-U-E, je nachdem, wie das die jeweilige Programmiersprache halt darstellt. Das könnte dann auch zum Beispiel heißen, in Python zum Beispiel wird das True rausgeschrieben mit einem großen T, in zum Beispiel JavaScript hingegen mit einem kleinen T.
Sehr gut.
Oder? Ist das tatsächlich der Fall? Was passiert, wenn man in JavaScript wenn man true in einen String umwandelt, kommt true als Wort raus, genauso wie man sich's denkt. Also T-R-U-E, alles klein geschrieben als Zeichenkette. Für false gilt dasselbe analog.
Und wenn man true in einen Integer umwandelt?
Dann kommt 1 raus.
Oh, okay.
Gut. Und bei False 0. Ja. Also auch so, wie man sich das...
So, wie man es erwarten würde.
Also,
ne?
Ja, JavaScript und Umwandlungsregeln für verschiedene Datentypen, das ist ein Kraut und Rüben, aber zumindest diese Teile ergeben Sinn. Mhm. In JSON gibt es dann noch einen weiteren atomaren Wert. Also Datentyp kann man an der Stelle nicht sagen, weil es geht ja in der Serialisierung um Werte letztendlich. Und zwar gibt es den Wert Null. Das ist jetzt was anderes als Null. Also Null wäre halt die Zahl, ne? die durch einen runden Kringel dargestellt ist. Hingegen Null ist ein ausgeschriebenes Wort, N-U-L-L. Ja, natürlich auch im Deutschen extrem verwirrend, weil halt Null halt genau das heißt, also genau die Zahl Null ist. Im Englischen ist Null was anderes als Zero und bezeichnet halt nicht den Wert der Zahl Null, sondern es bezeichnet, dass kein Wert da ist. Das ist eine Sache, die in Datenserialisierung öfter mal vorkommt, wenn man halt darstellen möchte, dass man einen bestimmten Wert haben kann oder halt nicht. Zum Beispiel könnte ich ja sagen, irgendwie bei meinen Personaldaten habe ich zum Beispiel vielleicht einen Vorname, einen Nachname, vielleicht habe ich einen mittleren Namen. Und dann könnte es halt sein natürlich, dass Leute keinen mittleren Namen haben. Ich habe zum Beispiel keinen. Und ja, dann könnte man halt zum Beispiel auf die Idee kommen, dort einen leeren String reinzugeben, also halt einfach Anführungszeichen und sofort dahinter wieder ein Anführungszeichen. Also einen Text, der null Zeichen lang ist. Man könnte auch auf die Idee kommen, halt zu sagen, diesen Wert gibt es nicht. Und dementsprechend schreibt man dann null rein. Also halt, ja, so ein Platzhalter für einen Wert, der fehlt.
Das ist ein schöner Weg, zu einem exotischen Mittelnamen zu kommen.
Naja, ne. Das ist ja auch so eine Sache, die vielleicht auch vielen Leuten, die sich nicht mit Programmierung auskennen, mal aufgefallen sind, wenn irgendwelche Etiketten oder sowas gedruckt sind und irgendwo steht dann plötzlich Null. Also halt Null in dem Fall, ne.
Ja.
Da hat dann halt offenbar ein Problem bei der Umwandlung von Datentypen miteinander stattgefunden und so ein Null hat sich irgendwo eingeschlichen. Wurde dann vielleicht auch irgendwann mal in eine Zeichenkette umgewandelt. Also wenn ich hier zum Beispiel Null in JavaScript, ja, das konvertiert in einen String auch als genau, wie man sich's erwartet, wiederum als die Buchstabenfolge N-U-L-L, alles klein.
Naja, Bobby Tables lässt grüßen halt, ne? Genau.
Ja, genau. Ganz genau. Die Entsprechung in Rust habe ich hier mal auf später vertagt und in Anbetracht dessen, wie lange wir jetzt schon wieder reden, wird das wahrscheinlich tatsächlich sein, dass das dann in der nächsten Folge erst kommt, dass es tatsächlich hier ein Zweiteiler wird, wie ich das schon in der Ausarbeitung vor habe kommen sehen. Aber das ist erstmal, was uns JSON und was uns grundsätzlich auch Rust anbietet an atomaren Datentypen, die halt wirklich einzelne Werte sind, also die man, wie gesagt, zerpflücken kann, wenn man sie will, aber die für gewöhnlich als ein Ding jeweils geführt werden. Dann hat man abgeleitete Datentypen. Also eben nicht diese einfachen Sachen, sondern man baut die atomaren kleinen Bausteinchen zu größeren Sachen zusammen. Vielleicht sind das jetzt irgendwie unsere Protonen und Neutronen und dann bauen wir jetzt daraus irgendwie größere Atomkerne zusammen. Vielleicht kann man so die Analogie zum Periodensystem aufmachen. Der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber sei es drum. Und das einfachste Beispiel für einen abgeleiteten Datentypen sind Listen. Und der Grund, dass man hier von abgeleiteten Datentypen reden kann, ist eben, dass eine Liste nicht unbedingt ein Ding ist, sondern das ist eher eine Methode, wie ich aus einem Datentyp einen anderen Datentyp machen kann. Wenn ich jetzt meinetwegen auf einem Zettel irgendwie all diese Typen aufgeschrieben habe und ich sehe jetzt vor mir irgendwie, ich habe hier Bool, ich habe hier U8, ich habe F32, ich habe String und was nicht alles. Und wenn das jetzt halt irgendwie alles wäre, dann wäre ich halt relativ begrenzt darin, was ich machen kann. Dann hätte ich meinetwegen, sagen wir jetzt mal, 14 Datentypen oder was. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber nur für den Zweck des Beispiels. Und wenn ich jetzt aber das Konzept einer Liste einführe, habe ich plötzlich nicht mehr 14 Datentypen und auch nicht 15, nämlich einfach sage, Liste ist jetzt der 15. Datentyp, sondern ich habe unendlich viele Datentypen. Weil Liste ist halt eine Methode, wie ich einen Datentyp nehmen kann und dann habe ich einen neuen Datentyp, nämlich die Liste davon. Ich habe am Anfang zum Beispiel einen Datentyp String und jetzt habe ich als nächstes den Datentyp Liste von String. Und dann habe ich als nächstes den Datentyp Liste von F32. Dann habe ich Liste von String. Dann habe ich Liste von String. Ist natürlich die Frage, wie sinnvoll das ist, ne? Aber grundsätzlich ist das eine Sache, die ich machen kann. Und damit ist mein Typvorrat grundsätzlich unbegrenzt. Oder zumindest halt wiederum nur durch die Grenzen meines menschlichen Fassungsvermögens oder durch die Grenzen der Computer, die hier vor mir stehen und die einfach, wenn ich ganz lange Liste schreibe, irgendwann sagen, speichervoll.
Ja, oder irgendwie etliche Petabyte auspacken.
Naja, zum Beispiel sowas, ne? Da sind wir wieder bei 42.zip.
Genau.
Also wie man sieht, das hängt alles zusammen, wie immer. In Rust kann man, ja, dadurch, dass es eine relativ systemnahe Programmiersprache ist, ist es da grundsätzlich möglich, dass man Listen auf verschiedene Arten implementiert. Denn Liste an sich ist ja nur ein abstraktes Konzept. Das ist halt erstmal nur die Vorstellung, ich habe jetzt halt mehrere Werte, die ich irgendwie Anführungszeichen auf hintereinander schreibe. Also die sind, es sind mehrere Werte irgendwie drin in diesem Ding, was die Liste ist. Und die haben irgendwie eine definierte Ordnung. Also eins davon ist das erste und das zweite und das dritte oder meinetwegen das nullte, das erste und das zweite, wenn man von null anfängt zu zählen, wie sich das gehört.
Das mit dem Index null meinst du, ja.
Ja, genau. Aber man kann verschiedene Strategien entwickeln, wie dann tatsächlich diese Sachen im Speicher abgelegt werden. So gesehen ist ja der Arbeitsspeicher auch ein Serialisierungsformat auf gewisse Weise, weil der halt auch eine aufeinanderfolgende Liste von Bytes ist, letztendlich. Oder ein Feld von Bytes, die halt von null anfangend irgendwie durchnummeriert sind. Oder vielleicht nicht von null anfangend, aber irgendwo ist dann halt die erste Adresse, die tatsächlich im Speicher verfügbar ist. Und ab da kann man dann irgendwie Dinge in den Speicher reinschreiben. Und alle möglichen Datenstrukturen, die man ablegen will, werden auch im Speicher in irgendeiner Form abgelegt. Und dann kann man aus verschiedenen Methoden wählen, wie man diese Sachen ablegt. Auch das ist eine Folge, die wir irgendwann mal machen können, wie man zum Beispiel solche Sachen gegeneinander abwägt, wie verschiedene Darstellungen im Speicher von Listen sind und wie sich das irgendwie auf bestimmte Performance-Charakteristiken auswirken kann und so. Die klassische Methode, die sich durchgesetzt hat, nennt sich Vektor. Da mal wieder die Abgrenzung zu dem Skalar, was ich vorhin meinte, als andere Bezeichnung für atomare Datentypen. Vektor heißt im Prinzip, ja, man legt die Werte nacheinander im Speicher hin und man hat vorne so ein bisschen Speicher reserviert für Buchhaltung, um sich zu merken, wie viele Werte hat man jetzt gerade tatsächlich rumliegen, für wie viele Werte hat man Speicher vorrätig, damit man zum Beispiel auch nochmal Werte einfügen oder wegnehmen kann. Das ist, was grundsätzlich so ein Vektor ist. Es gibt auch andere Strategien, wie gesagt, das werden wir mal eine extra Folge machen und dann mit so wie verlinkten Listen oder die Queues und sowas vergleichen. Das ist, wenn man eine Variablenlänge haben will, das heißt dann in Rust auch dementsprechend weg, wie halt Vektor. Man muss unbedingt die drei Zeichen sparen, weil ja, das ist tatsächlich ein Typ, den man relativ häufig hinschreibt. Da lohnt es sich tatsächlich, ein paar Zeichen wegzusparen. Und da muss man so in spitzen Klammern, also mit größer und kleiner als, baut man so eine Klammer dahinter und trägt dann dort den Elementtyp ein. Also zum Beispiel, wenn man eine Liste von Strings hat, schreibt man weg, spitze Klammer auf, String, spitze Klammer zu. Oder halt, wenn man das dann eine Liste von Liste hat, entsprechend dann halt weg von String, dann verschachtelt sich das dann dementsprechend. Man kann in Rust auch Listen fester Länge haben. Da sagt man dann einfach x und die Anzahl, wie viele Elemente man haben möchte und das Ganze in eckigen Klammern zusammen, wie das hier im Shownotes-Beispiel auf dargestellt ist. Ist nicht so häufig, das ist in bestimmten Stellen ist das eine Optimierung oder wenn man halt bestimmte Sachen hat, die im Speicher genau mit einer festen Länge abgelegt sein müssen, ohne dass man irgendwo extra Buchhaltungsinformationen daneben führt. So hat man wiederum das Werkzeug in der Hand, um verschiedene Situationen darzustellen. Wie gesagt, Rust ist halt eine relativ systemnahe Programmiersprache, wo man zum Beispiel auch Kontrolle darüber haben möchte, in manchen Situationen, dass Listen mitunter eine bestimmte exakte Länge haben müssen und dass man auch nicht unnötig irgendwie mit dem Speicher rumfuschen möchte, mit Speicherallokationen. Das hat man auch schon mal besprochen, dass das relativ aufwendig werden kann, wenn man das versucht. Das möchte man in bestimmten Situationen eventuell auch vermeiden. In JSON gibt es den ganzen Kram nicht. Da gibt es halt eine Form, wie man Listen aufschreibt. Und die sieht halt ganz einfach so aus. Man hat eckige Klammern und dazwischen Komma getrennt sind die einzelnen Elemente. Ich habe hier als Beispiel eckige Klammer auf 42, Komma 23, eckige Klammer zu. Und damit hat man halt eine Liste von zwei Zahlen. Anders als Rust ist JSON nicht statisch typisiert. Das ist, was ich schon so ein bisschen habe anklingen lassen, als ich vorhin meinte, JSON hat nicht wirklich Datentypen. JavaScript, als die Sprache, aus der das Ganze abgeleitet ist, hat grundsätzlich Datentypen, aber nur zur Laufzeit. Also wenn ich zur Laufzeit in bestimmten Werten eine Hand halte, dann klebt halt da so ein Zettelchen dran, was es jetzt nun genau ist. Also zum Beispiel eine Zahl. Und dementsprechend weiß man dann, wie die Bits, die den tatsächlichen Wert enthalten, zu interpretieren sind. Hingegen im Programm selber, wenn ich das Programm runterschreibe und ich schreibe irgendwo x, dann weiß ich halt nicht, ist x jetzt gerade eine Zahl oder ist gerade ein Text oder ist gerade true oder false oder was auch immer. Das ist nicht nur nicht klar, sondern es kann sich halt von Zeile zu Zeile ändern. Je nachdem, was man halt jetzt als nächstes irgendwie zuweist zu dem X. Hingegen Rust ist statisch typisiert. Da hat halt jede Variable zu jedem Zeitpunkt einen bestimmten Typ. Und wenn man dann versucht, irgendwas zuzuweisen, was nicht zu dem Typ passt, dann ist das ein Fehler in der Programmiersprache. Also wenn ich jetzt halt zum Beispiel sage, ich habe so ein Feld, was genau drei 32-Bit-Zahlen enthält und ich würde versuchen, eine 64-Bit-Zahl irgendwo reinzupacken, ist das ein Fehler, weil passt nicht. Wenn ich versuchen würde, auf das fünfte Element zuzugreifen, dann geht das auch nicht, weil es hat nur drei Elemente und so weiter und so fort. Das sind alles Garantien, die JavaScript nicht gibt. Dafür ist es halt, Ach, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie der Richtige bin, um dynamisch basierte Programmiersprachen zu argumentieren, weil ich grundsätzlich kein Freund davon bin.
Ja, also
trotz, dass sie relativ verbreitet sind.
Genau, das ist natürlich auch so eine Sache. Also ein schönes Beispiel ist da immer, ob eine Zahl in einem String gespeichert ist oder zum Beispiel in einem Integer. Weil das drastische Unterschiede bei Additionen von Werten ergibt.
Ja, das ist die Sache, die ich jetzt hier eben gerade gemacht hatte, als ich zum Beispiel meinte, wenn man True in einen String umwandelt, was ich da gemacht habe, ist, dass ich die Zahl, ist, dass ich den Wert True genommen habe und dann plus einen leeren String gemacht habe.
Mhm.
Und dann wird halt gesagt, okay, wir machen plus und eins von beiden ist ein String, also wollen wir offenbar Strings verketten. Das ist halt, wie JavaScript dann funktioniert, weil es dynamisch typisiert ist. Dann fängt es halt an, so einen Kaffeesatz zu lesen und das führt dann halt mitunter zu wilden Ergebnissen. Je nachdem, was man macht, wenn man dann halt zum Beispiel zwei Listen zusammen addiert und dann kommt nicht das raus, was man sich denkt, sondern wenn man zwei Listen addiert, kommt, glaube ich, Empty String raus. Ja, genau.
Ja.
Also man könnte ja vielleicht noch sagen, irgendwie, das ist ja noch schöner. Wenn man zwei Listen zusammen addiert, dann wird ein String gebildet, der aus die Listen werden beide erst separat in Strings umgewandelt. Das passiert, indem die Elemente in Strings umgewandelt und mit Kommas verkettet werden. Und danach werden diese beiden Strings konkateniert. Also ich hatte jetzt zum Beispiel jetzt gerade geschrieben, die Liste 1,2 plus die Liste 3,4. Wenn ich jetzt irgendwie definieren wollen würde, was das bedeuten soll, würde ich halt sagen, okay, die Listen hängen wahr aneinander. Dann haben wir danach eine Liste 1, 2, 3, 4. Was stattdessen passiert, wie gesagt, ist, die erste Liste wird serialisiert in einen Text, 1,2, die zweite in 3,4, dann werden beide zusammengehangen und es kommt raus 1,2, 3,4, was ja irgendwie die schlechteste von allen Welten ist.
Das ist wirklich beeindruckend, ja.
Aber ja, man hat da halt 1995 das ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, das ist auch berühmt-berüchtigt, die Entstehungsgeschichte von JavaScript in der Hinsicht. Und jetzt kann man es halt nicht mehr ändern, weil Abwärtskompatibilität ist halt so.
Mhm,
ja. Wenn wir es jetzt ändern würden, würden wir ganz viele Programme kaputt machen.
Ja.
Auf unerwartete Arten und Weisen, weil wahrscheinlich irgendjemand aus Versehen auf diesem Verhalten irgendwie sein ganzes Programm gegründet hat. Aber gut, wir machen uns jetzt hier nicht über dynamisch typisierte Programmiersprachen lustig, das machen andere Leute sehr viel kompetenter als wir. Der wesentliche Punkt ist, dadurch, dass JSON nicht statisch typisiert ist, gibt es letztendlich doch wieder nur einen Listentyp, der dann halt, ich glaube, Array heißt, also halt Feld, und da kann halt quasi auf jedem Element irgendwas drin sein. Also ich habe ja auch zum Beispiel als Beispiel geschrieben, eine Liste, die enthält zuerst eine Zahl, als zweites Element dann einen String, als drittes dann eine andere leere Liste. Das ist alles möglich, kann man alles machen. In JSON geht das dann halt genauso, wie das in JavaScript geht. Sobald man versucht, das dann irgendwie in einer anderen Programmiersprache einzulesen, die statisch typisiert ist, kommt es dann zu Reibereien. Weil natürlich die andere Programmiersprache sich dann denkt, hier geht alles drunter und drüber, was soll das? Das geht nicht. Oder man muss dann halt Tricksereien anwenden. Ja, es gibt dann irgendwann meistens Tricksereien. Zum Beispiel, dass man dann in solchen statisch typisierten Programmiersprachen sagen kann, es gibt einen Typ, der kann einfach alles enthalten und da muss man gucken, was man dann damit machen kann. Aber man muss halt irgendwie explizit gucken. Man kann nicht einfach sagen, ich addiere jetzt einfach eine Zahl zu einem Text zusammen, sondern das geht dann halt nicht, sondern man muss erst diesen irgendwas Datentyp auspacken und sagen, wenn eine Zahl drin ist, dann holen wir uns die Zahl raus, machen wir da was damit. Ansonsten machen wir irgendwas anderes. So ist das dann wieder strukturiert. Ein anderer abgeleiteter Datentyp sind eine Sache, wo ich mir gar nicht so richtig sicher war, wie ich das nennen soll in der Vorbereitung. Ich habe da mal geguckt und Wikipedia sagt dazu assoziative Datenfelder.
Mhm.
Das erinnere ich mich auch dunkel, dass das irgendwie in diesen deutschsprachigen Programmierlernbüchern, die ich vor gut und gerne 30 Jahren gelesen habe, auch so genannt wurde. Ich glaube, je nach Programmiersprache, in der man unterwegs ist, gibt es dafür immer irgendeinen Namen. Python sagt dazu Dictionary, also Wörterbuch. Zum Beispiel Go sagt dazu Map, also Abbildung.
Mhm.
Und in JavaScript und damit auch in JSON heißt es Objekt, also Object. So gibt es halt immer irgendwelche anderen Begriffe dafür. Was es aber bedeutet ist, es ist auch im Prinzip ja ein Zusammenstellung von mehreren Elementen, so wie das bei der Liste auch der Fall war. Da war es halt einfach eine geordnete Reihe von einem bestimmten Typ, aber hier sind diese Elemente Paare von Werten. Um genau zu sein, die eine Seite des Paares heißt Schlüssel und die andere Seite heißt Wert. Und diese Datenstruktur ist darauf ausgelegt, dass man sie fragen kann, gib mir jetzt den Wert zu einem Schlüssel. Und dann guckt es halt nach, habe ich ein entsprechendes Paar, wo der gesuchte Schlüssel vorkommt, und dann wird der entsprechende Wert zurückgegeben. Und es ist auch sichergestellt, dass es keine mehreren Paare gibt, die alle denselben Schlüssel haben. In der Weise, kann man sich zum Beispiel diese Begriffsbildung bei Python Dictionary, also Wörterbuch, klar machen. Da in dem Sinne, dass das Wörterbuch eine Abbildung ist von einem Begriff, den man irgendwie relativ effizient suchen kann durch die alphabetische Sortierung, zu der Definition des Begriffs.
Ja.
Also, dass man halt nachschlagen kann nach einem Wort wie Datenfeld und dann kriegt man halt zum Beispiel eine Übersetzung in eine andere Sprache oder man kriegt halt eine Definition, je nachdem, was das für ein Wörterbuch ist.
Okay, ja.
In Rust nennt sich das Ganze Hashmap. Zumindest das, was man so standardmäßig da bekommt. Wie gesagt, es gibt verschiedene Strategien, wie man so eine Map implementieren kann. Die in der Standardbibliothek in Rust implementiert, das heißt Hashmap. Das deutet auf die Struktur im Arbeitsspeicher hin. Wiederum, ich verweise dafür auf, wenn wir irgendwann mal in der Zukunft mal eine Folge machen, so vergleichende Vergleich der verschiedenen Implementierungsstrategien für Listen und Maps und so weiter. Und wiederum, genauso wie wir das bei dem Vektor vorhin hatten, muss man da auch hinschreiben, welche Typen drin stecken. In dem Fall sind das dann halt zwei Typen, die dann dort mit Komma aufgelistet werden in den Spitzenklammern. Wiederum, ich verweise darauf die ganze Zeit, ich gucke hier auf unsere Shownotes und das kann ich hier empfehlen, zweifelsfall auch drauf zu gucken, wenn man sowas noch nicht vor Augen gesehen hat. Da sieht man so einen Eindruck, wie sowas ausgedrückt wird in Programmiersprachen. Anhand von kleinen Beispielen. In JSON hat man jetzt gerade schon gesagt, die normalen Listen sind mit eckigen Klammern dargestellt, die assoziativen Datenfelder oder in dem Fall, wie gesagt, aus JavaScript abgeleitet Objekte werden mit geschweiften Klammern dargestellt und dann hat man immer, wie gesagt, einen Schlüssel und einen Wert dazu, die sind jeweils mit Doppelpunkt voneinander getrennt. Außerdem, die Schlüssel müssen Strings sein. Da hat man tatsächlich keine Wahlmöglichkeit, das ist schon in JavaScript so vorgegeben. Da hat man keine Wahlfreiheit. Während zum Beispiel in Rust so ein Hashmap-Dings kann auch zum Beispiel als Schlüssel eine Zahl haben. Man kann eine Zahl auf eine andere Zahl abbilden. Wenn man zum Beispiel irgendwie suchen möchte, ich suche die fünfte Zahl von irgendeiner Folge, die da schon vorberechnet ist, kann ich dementsprechend die Hashmap mit der 5 reingucken. Na gut, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann könnte man auch einen Vektor nehmen, weil der Vektor quasi ist ja letztendlich auch was Ähnliches, in dem Sinne, da frage ich halt quasi nicht mit einem Schlüssel, mit einem beliebigen Schlüssel
nach einem Wert,
sondern ich frage mit einem Index nach einem Wert. Also das ist sowieso schon quasi eine Abbildung von der Zahl zu einem Wert. Nur halt, dass die Werte hintereinander liegen müssen. Wenn ich jetzt so eine Hashmap habe, könnte ich halt sagen, diese Struktur ist nicht voll besetzt. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich habe in der Hashmap irgendwie einen Wert für den Schlüssel 2 und einen Wert für den Schlüssel 87 und einen Wert für den Schlüssel minus 3000. Was natürlich in einem Vektor nicht so ohne weiteres geht. Und ja, genauso wie das eben auch schon bei den Listen der Fall war, in JSON kann man verschiedene Werte in die Listen reinschmeißen, so trifft das mit den Objekten ganz genau zu. Da kann man auch alle möglichen Sachen reinwerfen. Das wird dann auch wichtig werden, wenn man dann beim nächsten Mal dann noch so ein bisschen tiefer reingehen in Typen, die es nur in Rust gibt und dann sagen, wie die sich eigentlich auf JSON abbilden lassen, um diese Universalität darzustellen, die ich am Anfang so meinte, werden wir sehen, ja, wie das dann man sich zunutze machen kann. Aber zumindest was JSON angeht, haben wir jetzt einmal alles durchexerziert. Wir hatten, wie gesagt, wir hatten Bool, wir hatten Null, wir hatten True, False, wir hatten Zahlen, wir hatten Strings, wir haben Listen, wir haben Objekte und das ist alles, was JSON kann. Damit kann man auch, eigentlich alles in irgendeiner Form zufriedenstellend darstellen. Es ist vielleicht nicht die beste Darstellung, also zum Beispiel, wenn man irgendwie ganz lange Listen von Booleans darstellen möchte, wenn man ständig True, True, False, False, True, False, False hinschreibt, das ist halt unfassbar aufgebläht.
Ja.
In Relation zu der Menge von Informationen, die man irgendwie vermitteln will, da wäre es dann zweifelsfall sinnvoll, halt eine optimierte Darstellung zu nehmen, die ein bisschen platzschonender ist für diese konkrete Anwendung. Aber JSON zeichnet sich gerade dadurch aus, dass es für die meisten Sachen gut genug ist. Was man in JSON nicht hat, was man zum Beispiel an abgeleiteten Datentypen in vielen Programmiersprachen in irgendeiner Form findet, sind zum Beispiel Mengen. Oder auch Sets dann im Englischen. In Rust nennt sich das Ganze Hash-Set, ist also relativ ähnlich zu Hashmap. Ist einfach wie Listen, aber ohne definierte Ordnung. Da geht es nur darum, ob ein Element Teil der Menge ist oder nicht. Das ist eine Sache, die man oftmals in Programmiersprachen vorfindet, als einen vorbereiteten Datentyp, den es schon gibt, den man nicht selber definieren muss. Oder zumindest gibt es eine Methode, wie man relativ schnell sowas irgendwie sich zusammenstricken kann, wenn man es braucht. Ein anderes klassisches Beispiel für abgeleitete Datentypen, was wir auch irgendwann mal ausführlich besprechen sollten, sind Graphen. Also Netzwerke von Knoten, die dazwischen irgendeiner Form Kanten haben. Vielleicht das klassische Beispiel ist eine Straßenkarte. Wenn ich die Straßenkarte aufmache, sehe ich von mir ganz viele Kreuzungen. Das wären meine Knoten. Und ich habe die Straßen, diesen Kanten dazwischen. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Wegfindung machen möchte, heißt es halt, ich bin irgendwo an einem Knoten. Ich will zum Beispiel vom Albertplatz zum Postplatz. Und dann kann ich halt überlegen, welche Kanten erlauben mir, diesen Weg tatsächlich auszuführen und was ist vielleicht irgendwie auch ein optimaler Weg bezüglich Reisezeit oder bezüglich Spritverbrauch oder was auch immer. Vielleicht kann ich bestimmte Kanten einschließen oder ausschließen, basierend darauf, was für ein Verkehrsmittel ich gerade habe. Also mit einem Auto kann ich vielleicht andere Kanten besuchen, als ich das zu Fuß machen könnte. Das muss ja nicht mal sein, mehr oder weniger, sondern mit dem Auto kann ich halt auf der Autobahn fahren, was zu Fuß nicht so ohne weiteres geht oder zumindest nicht auf eine sichere Art und Weise. Zumindest nicht, was mir so der Routenplan empfehlen würde. Hingegen zu Fuß kann ich halt Fußwege verwenden, die ich mit dem Auto nicht passieren könnte oder die ich vielleicht auch wiederum nicht verwenden sollte. Ich meine, ich habe gestern gerade ein Video gesehen, wo jemand mit dem Auto irgendwie durch ein Gleisbett gefahren ist und zwar in einem Bahnhof. Ich weiß nicht, wie man so verwirrt sein kann, aber manche Menschen sind es offenbar. Das deutet etwas vielleicht auf einen Fehler in einem Wegfindungsalgorithmus hin. Ja, ob das jetzt nun beim Navi liegt oder beim Menschen, sei dahingestellt.
Das ist das alte Sprichwort, alle Kanten führen nach Rom.
Ganz genau. Die Sache bei Graphen ist, die kommen in Standardbibliotheken von Programmiersprachen relativ selten vor. Also, ich weiß nicht, ob wir Standardbibliothek schon mal eingeführt haben, aber in fast jeder Programmiersprache gibt es in irgendeiner Form eine Grundbibliothek mit Grundfunktionen, die von dem Hersteller der Programmiersprache selber mitgeliefert wird, damit man nicht jedes Mal beim Urschleim anfangen muss. Und insbesondere, damit es halt für solche Basisdatentypen irgendwie ein Fundament gibt, von dem alle Benutzer der Programmiersprache ausgehen können. Das heißt halt zum Beispiel auch, wenn ich in irgendeiner Form mir eine Bibliothek für eine konkrete Sache hole, meinetwegen eine Bibliothek, mit der ich das HTTP-Protokoll sprechen kann, dann weiß ich halt, wann immer da Listen auftauchen, wird das den Listentyp aus der Standardbibliothek verwenden. Und damit ist es kompatibel mit anderen Teilen meines Programms, die auch irgendwo Listen erzeugen und verwenden und verarbeiten und was nicht alles. Außer natürlich jetzt, es gibt eine extrem spezielle Anforderung, die erfordert, dass man da dann eine andere Datenstruktur verwendet für diesen Datentyp, als was in der Standardbibliothek vorhanden ist. Graphen sind zwar eine Sache, die relativ häufig vorkommt in interessanten Programmierproblemen, aber die selten bis nie in Standardbibliotheken vorkommen, weil es nicht so wirklich einen Standardansatz gibt. Also ich hatte jetzt gerade gesagt, bei Listen ja, haben sich Vektoren mehr oder minder durchgesetzt. Und wie gesagt, wenn wir das mal irgendwann besprechen werden, wird sich auch zeigen, warum, dass da bestimmte Performance-Abwägungen gibt, die dazu führen, dass die Vektoren eigentlich fast immer optimal sind. Also so im Sinne von 95%. Und für die anderen 5%, da hat man dann halt einen hinreichend guten Case, halt eine andere Datenstruktur zu verwenden. Aber da gibt es halt so eine 95%-Lösung. Bei Maps gibt es auch eine 95%-Lösung, bei Graphen halt nicht. Da gibt es sehr unterschiedliche Methoden, wie man sie darstellen kann. Zum Beispiel danach bestimmt, was man mir für konkrete Algorithmen ausführen möchte. Zum Beispiel danach bestimmt, wie dicht diese Graphen sind. Also zum Beispiel haben die Knoten sehr viele Nachbarn, also sehr viele Kanten, die von ihnen ausgehen, oder sehr wenige, dann je nachdem sind unterschiedliche Darstellungen besser als andere, was zum Beispiel die Speichernutzung oder die Performance angeht.
Ja.
Also ja, vielleicht Mengen und Graphen so als Beispiele von anderen abgeleiteten Datentypen. Es gibt noch viele mehr, aber das kommt dann so in Spezialanwendungen rein, die man für bestimmte Sachen braucht, für einzelne konkrete Probleme, die nicht unter diesem Aspektperiodensystem fallen, sondern das sind dann vielleicht eher die Moleküle, die wir aus den Atomen zusammenbauen oder aus den verschiedenen Isotopen und Elementen und was nicht alles. Wie gesagt, die Metapher ist ein bisschen am Bröckeln, aber ein grundsätzlicher Überblick soll damit gegeben sein. Was JSON auch nicht hat, ist weitere Skalare, weitere Plain-Old-Data-Typen als das, was wir jetzt halt, wie gesagt, aufgelistet hatten. Wie gesagt, Null, Bool, Zahlen und Strings. Man hat auch andere Serialisierungsformate, die andere atomare Datentypen unterstützen. Also zum Beispiel sowas wie eine Datumsangabe, eine Zeitangabe, eine Referenz auf eine externe Datei könnte auch ein Ding sein, was einfach in einem Serialisierungsformat vorkommen kann, wenn das zum Beispiel als ein Dateiformat verwendet wird, was halt auf andere Sachen irgendwo verweisen kann. Dann könnte auch ein Dateipfad ein atomarer Datentyp sein, der als ein Ding einfach existiert. So kann man sich verschiedene Sachen überlegen, auch je nach Anforderung oder halt, wie gesagt, je nachdem, wie weit man es zertreiben will mit der Spezifikation. JSON zeichnet sich halt dadurch aus, dass es relativ einfach gehalten ist. Und wenn man dann zum Beispiel sagen möchte, man möchte eine Zeitangabe ablegen in einem JSON-Dokument, in einer JSON-Datei, muss man halt damit auch meistens in irgendeiner Form die Information verbinden, was das nun für ein genaues Zeitformat ist. Also wenn man einen bestimmten Zeitstempel ausdruckt, muss man sich halt vielleicht vorher darauf festlegen, druckt man das als Tag, Monat, Jahr aus oder als Monat, Tag, Jahr oder als Jahr, Monat, Tag? Diese ganzen Abwägungen hatten wir schon mal gemacht. Ich meine, da gibt es zum Glück eine richtige Antwort und sehr viele falsche, aber das sehen andere Leute leider anders. Und das ist dann auch wiederum Teil von der Spezifikation von was immer man macht. Also nur wenn man sagt, das ist eine JSON-Datei, ist noch nicht, dass alles gesagt ist, sondern man muss auch eventuell noch die Information dazu haben, wenn ich Zeiten ablege, wie lege ich sie ab? Eben zum Beispiel als so einen Text. Ich könnte sie auch zum Beispiel als Unix-Time ablegen, dann ist es halt eine Anzahl von Sekunden seit 1.1.1970, 0 Uhr UTC. Wie gesagt, ich verweise wiederum auf die Zeitdarstellungsfolge 16. Und dann kann man es als Zahl ablegen. Das bevorzuge ich persönlich, weil das dann auch schön kompakt ist und relativ eindeutig. Also wenn man in irgendeiner Form so ein JSON sich als Mensch anguckt und man kommt vorbei an irgendwas, was so heißt wie created at oder deleted at, also was offensichtlich also einen Zeitpunkt darstellt, und dann steht dahinter eine Zahl, dann ist eigentlich relativ klar, dass es sich um Unix-Time handelt. Während bei Zeitstempeln als String dann immer noch so die Frage ist, ist auch die richtige Zeitzoneninformation dabei oder nicht? Da muss man dann mal aufpassen. Aber es ist so eine Abwägungssache. Da geht es dann schon wieder rein, ja, in Designfragen.
Ja.
Ich sehe, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, das hier in zwei Folgen zu trennen, weil ich habe hier schon wieder eine ganze Stunde für gebraucht. Eieiei. Dementsprechend.
Ja.
In Folge 72 werden wir das Periodensystem der Datentypen weiter abschreiten. Aber der Teil, der halt nicht so ohne weiteres sich auf JSON abbilden lässt, oder zumindest wo man Entscheidungen treffen muss, wie sich's abgebildet wird. Aber das sind alles Sachen, die in Rust selber tatsächlich als Typen vorhanden sind und die auch sehr nützlich sind und deswegen es verdient haben, mal besprochen zu werden. Und das nicht nur für zusammengesetzte Datentypen. Es gibt auch noch neue atomare Datentypen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Die sind, die finde ich davon sogar eigentlich fast am witzigsten.
Okay.
Und das ist aber eine Sache, die werden wir in 3 Wochen besprechen. Damit könnt ihr rechnen.
Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ach so, Moment. Wir machen ja erst die Postkarte, richtig?
Genau.
Na ja, dann machen wir das doch mal. Wie lange ist denn die Postkarte?
Moment. So 10,7 Zentimeter.
Wie viel Text ist denn auf der Postkarte? Jetzt hätte ich gerne eine korrekte WC-Ausgabe.
2 Sätze. Wobei der erste Satz ist nur Moin.
Okay.
Naja, die Postkarte an sich ist ja ein begrenztes Format. Ne? Das ist ja quasi das Twitter der Briefpost.